Whoop! Whoop!
Ein sanfter Hügel, auf dem Scheitel der Kuppe ein Wäldchen, darunter Grasland, von einigen Buschinseln durchbrochen. Dahinter die nächste Kuppe mit Wäldchen und dahinter ein weites Tal. In der Ferne wieder Hügelketten. Im Vordergrund ein Mann mit schwarzem Schlapphut, in schwarzer Hose und schwarzem Wams mit weißen Knöpfen. In der Hand der lange Stab mit dem charakteristischen Haken am Ende. Der Hund des Schäfers, ebenso schwarz wie sein Herr, treibt eifrig, von den Pfiffen und Rufen geleitet, die Schafe zusammen. Ein schönes Bild. So hat es auszusehen in der Rhön. So sitzt es uns im Gemüt. Das strahlt Ruhe aus. Und das, obwohl der Schäfer ruft und pfeift, der Hund die Schafe in hektische Betriebsamkeit versetzt und alles durcheinander rennt und blökt. Diese Landschaft ist schön. So empfinden das viele Menschen, weshalb diese Landschaft auch so erhalten werden soll, wie sie sich in die Gemüter eingegraben hat. Deshalb ist der Schäfer mit seinen Rhönschafen und einigen Ziegen hier. Die sollen das Grasland frei halten von Bäumen. Deshalb gibt es Streit um die neuen Windräder, die auch hier bald die Bäume weit überragen könnten. Sie nämlich würden das gewachsene natürliche Bild der Landschaft zerstören. Wobei, wieso eigentlich natürlich? Was hat diese Landschaft mit Natur zu tun?
Wir haben eigentlich nur noch Kulturlandschaft bei uns in Mitteleuropa, denn Landschaft ist untrennbar mit dem Menschen und ist mit menschlicher Wahrnehmung verbunden. Sie entsteht ja als Bild bei uns im Kopf und ist sehr stark kulturell geprägt. Also von daher bringt es auch eigentlich gar nichts, zwischen Kulturlandschaft und Naturlandschaft zu unterscheiden. Landschaft hat immer eine kulturelle Komponente in ihrer Wahrnehmung.
Sagt Beate Jessel, Professorin für Landschaftsplanung und Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz. Man könnte das noch schärfer formulieren und behaupten, bei der Rhön handelt es sich nicht nur um eine Kulturlandschaft, sondern gewissermaßen auch um eine sehr frühe Industrielandschaft. Denn wie ist das Land der offenen Fernen, wie die Touristiker die Rhön heute nennen, wie ist diese weitläufige Landschaft entstanden? Durch Abholzen der Wälder, zwecks Energiegewinnung, Holz zum Heizen, Holzkohle für die Eisenhütten und Schmieden, auch ein großer Teil der Weiden und Äcker wird der Energiegewinnung gedient haben. Futter für die Pferde und Ochsen, für die Arbeitstiere, die Zugtiere, den Transport. Das, was wir heute schön finden, ist aus einer rein wirtschaftlich geprägten Landschaftsnutzung entstanden. Wenn jetzt also Windräder in diese Landschaft gestellt werden, entspricht das ganz der Tradition oder kehrt sogar zu ihr zurück, widerspricht aber gänzlich unserem ästhetischen Empfinden. Die Überformung der Rhönlandschaft durch technische Großanlagen, nennen das die Experten vom Fachforum Wirtschaftlicher Entwicklung und Tourismus im Verein Natur und Lebensraum Rhön. Der Einzug der Energiewende würde die Landschaftsästhetik massiv beeinträchtigen, obwohl diese Landschaft ihre Ästhetik der Energiegewinnung verdankt.
Energieerzeugung gehört zur Landschaft. Sie hat sich in der Landschaft immer schon ausgedrückt. Was sich eben aber geändert hat, das ist die Art der Energieerzeugung und das ist ihr Bezug zur Fläche. Denken wir zurück an vorindustrielle Zeiten. Dort war die Energieerzeugung der Menschen letztlich sehr stark abhängig von Biomasse. Holz als Brennstoff und andere Materialien, Reststoffe, die eingesetzt wurden. Und die Energieerzeugung war damit eben auch sehr stark abhängig von der Fläche. Selbst in heute entlegenen Waldgebieten wie dem Bayerischen Wald, die uns sehr naturnah vorkommen, muss man sich darüber klar sein. Solche Wälder waren zum Beispiel früher durchaus recht intensiv genutzt für die Erzeugung von Holzkohle. Die Köhlerei hatte dort eine große Rolle.
Kilometer weiter nördlich. Auch hier eine offene Landschaft, auch hier der Blick weit. Über dem Watt, den Salzwiesen, dem Grünland ist der Himmel besonders hoch. Ein Zug Gänse rauscht plappernd über die Rinder, die in kleinen Herden grasen. In den Silzügen und Entwässerungsgräben fischen die Seeschwalben. Und über allem kreist, wenn man Glück hat, der Seeadler. Auch das eine Landschaft fürs Gemüt. Nur dass die Energiewende hier längst angekommen ist. Die Windparks in den schleswig-holsteinischen Landkreisen an der Nordseeküste zählen nach Dutzenden, die Windräder nach Hunderten. Hier ist die Windenergie neu erfunden worden. Hier sind vor 30 Jahren die ersten modernen Windräder an die Küste gestellt worden. Und doch gibt es auch hier noch immer Zonen ohne Windräder. Die Halbinsel Eiderstedt, ist so eine. Man sieht die Windparks des südlich der Eider liegenden Landkreises Dithmarschen am Horizont, befindet sich aber auf Eiderstedt noch im alten Bild der Marschlandschaft, dem kulturell Gelernten. Dennoch ist auch auf Eiderstedt der Umbruch der Landschaft in vollem Gange. Man muss den Blick nur etwas senken, denn er findet nicht in luftiger Höhe statt. Der Angriff auf das alte Bild der Kulturlandschaft der Marschen wird mit dem Pflug vorgetragen. Die Landschaft wird schwarz, sagt Klaus Evens, der in seltener Kombination Landwirt und Naturschützer ist. Viele der Bauern um ihn herum lassen ihr Vieh nämlich nicht mehr wie er auf die Weiden, weil sie die längst umgebrochen und zu Ackerland gemacht haben. Dort säen sie Mais. Mais für die Biogasanlagen, die daraus Strom machen.
Ja, ich war auf der Universität in Kiel. Da haben sie neue Maissorten vorgestellt, der bis zu 5 Meter hoch wird, die letztendlich 10 Zentimeter starken Zopf haben, also Stängel haben, wo sie heute das Doppelte an Masse runterbringen, als im Moment mit dem konventionellen Mais. Also das ist fürchterlich. Ich habe schon mal gesagt, wir haben hier einen Seeadler, der wird wohl in Zukunft im Mais brüten, weil das die höchsten Erhebungen auf Eiderstedt sind.
Wenn der Mais erst 5 Meter hoch steht und man also aufs Dach der Häuser steigen muss, um die Äcker noch überschauen zu können, dann hat sich Klaus Evens Horrorvision von der Veränderung seiner Heimatlandschaft bewahrheitet. Und dann, prophezeit er, ist es aus mit der Halbinsel Eiderstedt.
Wir leben ja auf dieser Halbinsel hauptsächlich vom Tourismus. Wir haben ungefähr 80 Millionen Wertschöpfung im Tourismus und nur 637 Millionen aus der Landwirtschaft. Das heißt, der Tourismus kommt ja aber nur zu uns, wenn die Landschaft intakt ist. So, und wenn ich dann mit den Leuten spreche, dann sagen die, ab Hamburg sehen wir Vieh auf den Weiden und wir sehen diese grünen Flächen und das ist das, was wir wollen. Wir wollen unser Fahrrad nehmen und zwischen diesen Flächen radeln können und weit sehen können.
Die Landschaft, hat der Stadtforscher Lucius Burkhardt in den 80er Jahren geschrieben, ist nicht in den Erscheinungen der Umwelt zu suchen, sondern in den Köpfen der Betrachter. In der Umwelt eine Landschaft zu erblicken, ist eine schöpferische Tat unseres Gehirns. Und eine schöpferische Tat der Generationen vor uns, muss man wohl hinzufügen. Die Landschaft der Halbinsel Eiderstedt ist, anders als die Rhön, nicht von der Energiegewinnung geprägt. Hier wurden die Rinder gezüchtet, die auf dem bis heute erkennbaren Ochsenpfad nach Husum getrieben wurden, um dort verschifft zu werden. Exportgut Fleisch für Großbritannien. Auf dem Rückweg brachten die Schiffe Luxusgüter für die Bauern mit, die mit der Rinderzucht reich geworden waren. So kommt es, dass Klaus Evens Hof mit englischem Schiefer gedeckt ist. Die Energie für diesen Fernhandel mit Segelschiffen gab es übrigens umsonst. Diese Energie treibt heute die Windräder und damit die Energiewende an. Und diese Energiewende könnte jetzt die Rinder aus der Landschaft vertreiben, die sie geprägt haben. Der Landwirt und Naturschützer Klaus Evens ist mit einem Bauern in Dithmarschen südlich der Eider befreundet, der die Tradition und deren Bruch in sich vereint, Dirk Voss. Der betreibt einen großen Biohof und züchtet Rinder, ganz die Tradition des Landstrichs. Und er betreibt eine Biogasanlage, die füttert er zwar auch mit dem Mist, den seine Rinder produzieren, wenn sie im Winter im Stall leben, aber zu gut 2/3 auch mit den sogenannten nachwachsenden Rohstoffen vom Acker, also auch mit Mais. Und das, sagt Dirk Voss, ist eigentlich ganz normal.
Jahrtausende haben wir Energie erzeugt. Hier gibt es heute noch Verladebahnhöfe. Da haben wir Hafer, Stroh, Pferdefutter nach Hamburg, Berlin verfrachtet, um dort die Transporte zu erledigen. Und heute versorgen wir die Bevölkerung mit Strom und heute ist es abartig. Nur im 20. Jahrhundert haben wir keine Brennstoffe erzeugt. Nur ein Jahrhundert. Vorher immer. Jeder Hof hatte 10 Pferde und wir haben immer Energie produziert. Die Landwirtschaft hat immer Energie produziert. Seitdem wir die fossilen Brennstoffe fördern, Öl, Kohle und so weiter, seitdem geht der Landwirtschaft das schlecht. Seitdem waren sie auf Subventionen angewiesen. Wir sind nur in diese Abhängigkeit gedrängt worden, weil man die fossilen Brennstoffe gefördert hat. Sonst wäre das Thema nie aufgekommen.
Dumm ist nur, dass der Mais halt doch etwas anderes ist als Hirse und anderes Getreide, die einst als Energiepflanzen angebaut wurden. Der Mais ist keine einheimische Pflanze, er kann erst spät im Jahr gesät werden und wird spät geerntet, dann, wenn hierzulande die herbstliche Regenzeit schon eingesetzt hat. Das führt dazu, dass zumindest die konventionell wirtschaftenden Landwirte die Äcker im Frühjahr mit der Giftspritze freimachen für die Saat und im Herbst alle mit schwerem Gerät die feuchten Böden verdichten, um die späte Frucht noch einbringen zu können. Die Biogasanlagen, für die der Mais angebaut wird, verändern deshalb nicht nur die Landschaft. Sie schädigen auch die Böden. Ja, sie könnten langfristig das Ackerland so belasten, dass dort erst einmal gar nichts Verwertbares mehr wächst. Wie also umgehen mit der Landschaft, die ja ein Konstrukt unseres Gehirns und unserer kulturellen und vor allem wirtschaftlichen Traditionen ist? Mehrfach haben wir die alten, die tradierten Landschaftsbilder in den letzten Jahrhunderten neuen wirtschaftlichen Entwicklungen und deren Notwendigkeiten schlicht geopfert. Nach der hölzernen Energiezeit, die Europas Wälder fast vernichteten, in einigen südlichen Regionen bis heute ausrotteten, kam die fossile Energiewende. Wir schufen vegetationslose Mondlandschaften, aufgerissene Erde und werden uns noch Jahrzehnte bemühen müssen, aus den Tagebaulandschaften des Braunkohleabbaus irgendetwas zu erschaffen, was wir selber wieder als Landschaft akzeptieren können. Nach der fossilen Energiewende kam die atomare. Wir schufen Hochsicherheitstrakte, die wir Jahrtausende bewachen werden müssen. Und nun kommt die nächste Energiewende, die das ganze Land zu einem großen Industriegebiet machen könnte.
Also wir haben in der Tat, wenn man so will, schon verschiedene Energiewenden in der Landschaft hinter uns. Nur man kann sie eigentlich kaum miteinander vergleichen, weil es jeweils ja ganz andere gesellschaftliche Rahmenbedingungen, ganz andere Versorgungseinrichtungen, ein anderer Bezug zur Fläche waren, der da stand. Worauf es mir ankommt, ist, dass wir uns vor Augen halten, wir stehen im Fluss einer Entwicklung. Es hat schon immer Veränderungen, Transformationen in der Landschaft gegeben und zwar durchaus ganz grundsätzlich und gravierender Art. Und wir stehen heute mit der Energiewende eben wieder vor einer solchen neuen Transformation,
sagt die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, Beate Jessel. Wobei sie natürlich weiß, dass diese Transformation der Landschaft eines Gestaltungswillens bedarf. In einem Land, das schon lange über keine Naturlandschaften mehr verfügt, in dem also alles von Menschen gestaltet ist, sollte es möglich sein, bei der fünften Energiewende nach Holz, Kohle, Öl, Atom absichtsvoll und geplant vorzugehen. Das würde unserem kulturell geprägten ästhetischen Landschaftsideal beim Überleben helfen. Und vielleicht auch der ein oder anderen Tier- und Pflanzenart. Denn eine neuerliche, flächendeckende Industrialisierung, und das ist die Energiewende, wird viele Opfer fordern, wenn nicht vorausschauend und umsichtig geplant wird. Um im Interessensausgleich zwischen Naturschutz, Landschaftsschutz und Klimaschutz den besten Weg zu finden, so sagt es Beate Jessel.
Ganz wichtig ist es mir, dass zwischen Naturschutz und Energiewende und Naturschutz und Klimaschutz kein Gegensatz konstruiert wird. Denn die Umstellung auf erneuerbare Energien dient ja letztlich auch dazu, dass wir den CO2-Anstieg in der Atmosphäre, dass wir den Klimawandel, der schon eingesetzt hat, dass wir dem entsprechend begegnen. Und wenn hier die Temperaturen weltweit über ein bestimmtes erträgliches Maß hinaus ansteigen würden, dann kann das sicher auch, ganz sicher auch nicht im Interesse des Naturschutzes sein. Da gibt es also viele übergeordnete Gemeinsamkeiten. Nur man muss eben auch sehen, Deutschland hat sich nicht nur, was den Klimaschutz angeht, sondern auch, was den Naturschutz betrifft, zu anspruchsvollen internationalen Zielen verpflichtet. Und beide sind eben einzuhalten. Und deshalb muss im konkreten Fall nach verträglichen Lösungen gesucht werden.
So einfach und so kompliziert ist das. Die Energiewende kommt bislang weitgehend planlos übers Land. Die Politiker sind bisweilen erstaunt, was ihre immer neuen Förderprogramme und deren Rücknahme im Lande bewirken, falls sie es überhaupt bemerken. Wir gestalten die Landschaft um, wir befinden uns mitten in der Transformation, aber wir haben keine Ahnung, was dabei herauskommen wird. Insofern unterscheiden wir uns nicht von unseren Vorfahren, die vor über 2000 Jahren angefangen haben, die Wälder abzuholzen für ihre Energiewende. Bis dann vor 300 Jahren in Sachsen die Forstwirtschaft erfunden wurde, um dem Raubbau Einhalt zu gebieten. Wenn das wieder so läuft, müssen wir noch sehr lange warten, bis die Energiewende geregelt ist und die Landschaft gerettet.